Liebe Gemeinde, es ist nun schon wieder mehr als ein Vierteljahr her, dass wir in die Ferienzeit gegangen sind. Ich habe hier gepredigt und ich hatte ein Thema, ein Motto über meine Predigt geschrieben. Ihr erinnert euch vielleicht, Ferienzeit, der Exodus hat begonnen. Und damals dachte ich, darüber musst du auch mal predigen, über den ganz großen Exodus, über diese Erzählung in der Bibel, über die Erscheinung Gottes vor Mose im brennenden Dornbusch. Die biblische Exodus-Erzählung im zweiten Mosebuch stammt aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Es ist die Zeit des großen ägyptischen Pharao Ramses II. In seinem ägyptischen Reich werden einige hundert Hebräer oder Israeliten als Zwangsarbeiter gefangen gehalten. Und wie fast immer in solchen schlimmen Situationen, so auch hier, die Gefangenen streben nach Freiheit. Und Mose wird ihr Anführer. Nach etlichen schlimmen Plagen über die Ägypter kommt es schließlich zum Auszug aus Ägypten, also dem Exodus. Freilich, der Weg in die Freiheit gestaltet sich als sehr beschwerlich. Es werden schließlich die berühmten 40 Jahre ziellosen Umherirrens in der Wüste draus. 40 Jahre, die auch für unsere DDR-Zeit zum Symbol geworden sind. Danach erreichen die hebräischen Stämme schließlich doch noch das gelobte Land, das Mose zwar aus der Ferne sehen kann, aber selbst nicht betreten darf. Liebe Geschwister, in jeder Bibel mit Erklärungen wird an dieser Stelle auf die völlig unzureichende Quellenlage hingewiesen. Denn in der altägyptischen Geschichtsschreibung und auch sonst findet sich so gut wie nichts über diese Gründerzeit Israels. Am ausführlichsten Licht in die Dunkelheit bringt die Bibel selbst. Und zwar in der Form, dass die Israeliten fortwährend sich selbst durch ihre ganze lange Geschichte hindurch und an vielen Stellen ihrer heiligen Schriften als befreite Sklaven und Migranten aus Ägypten kommend verstanden, ja bis heute verstehen und bei jedem Pessach und wer weiß wann noch immer wieder davon reden. Am 2. Juli, dem Ferienanfang, Anfangsgottesdienst, da haben wir auch die berühmte Entstehungsgeschichte Israels in 5. Mose 26 als Schriftlesung gehört. Mein Vater war ein umherirrender Aramäer, dem Umkommen nahe, zog hinab nach Ägypten, wurde ein großes Volk. Die Ägypter behandelten uns schlecht. Wir schrien zum Herrn, der führte uns aus Ägypten in dieses Land, darin Milch und Honig fließt. Dieser Zusammenhang, Befreiung aus großem Elend und beschenkt werden mit Milch und Honig, hat schließlich zu dieser gottbezogenen Religion und zu dieser hochentwickelten Ethik der Israeliten geführt, wie sie in den 10 Geboten und anderen Gesetzestexten sich ausdrückt. Angefangen aber hat dieser Glaube mit dem, was unser Predigttext heute berichtet. Man geht davon aus, dass er über hunderte von Jahren an den israelitischen Lagerfeuern weitererzählt worden ist, bis er schließlich so etwa im 6. Jahrhundert vor Christus seinen heutigen Wortlaut und auch Bedeutungsschub bekommen hat. 6. Jahrhundert vor Christus. Wir machen uns zum Vergleich klar, da herrschte in Griechenland zum Beispiel noch die bekannte Götterschar auf dem Olymp, für die sich heute niemand mehr interessiert, höchstens Kunsthistoriker. Der Gott aber, der Mose erscheint, ist noch heute Mittelpunkt, ist ein und alles, nicht nur für gläubige Israeliten, sondern auch für 2,2 Milliarden Christen und für viele Menschen sonst auf der ganzen Welt. Hören wir auf ausgewählte Verse aus 2. Mose 3. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro. Jitro war der Priester von Midian. Einmal trieb Mose die Herde über die Steppe hinaus, so kam er an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, eine Flamme schlug aus einem Dornbusch. Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte. Mose sagte sich, ich will hingehen und mir diese auffallende Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Der Herr sah, dass Mose vom Weg abbog und sich die Erscheinung ansehen wollte. Da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch. Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, komm nicht näher. Zieh deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Weiter sprach er, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht. Er hatte Angst davor, Gott zu sehen. Der Herr sprach, ich habe die Not meines Volks in Ägypten gesehen, die Klage über ihre Unterdrücker habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Darum sei gewiss, die Klage der Israeliten ist zu mir gedrungen. Ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Mose antwortete Gott, ich werde zu den Israeliten gehen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter schickt mich zu euch. Was ist aber, wenn sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. So sollst du den Israeliten sagen, ich bin da. Der Ich bin da hat mich zu euch geschickt. Das gibt's doch nicht, wird Mose staunend ausgerufen haben. Gibt's denn Gott wirklich? Liebe Gemeinde, diese Frage, ob es Gott gibt, beschäftigt viele Menschen seit langer Zeit. Uns vielleicht ja auch, weil wir im Grunde genommen auch nie richtig fertig werden mit der Gottesfrage. Die schrecklichen Ereignisse unseres 20. Jahrhunderts und die Theorien der atheistischen Welterklärer haben uns ziemlich verunsichert. Da wäre es doch das Beste, auch wir könnten Gott so direkt begegnen wie einst Vater Mose. Aller Zweifel und jede Frage würde endlich verfliegen, endlich Sicherheit, Gewissheit. Schön und gut. Das würde aber voraussetzen, wir könnten auch die Zeichen und die Sprache Gottes mitten im Alltag verstehen. Denn Mose sucht ja Gott nicht auf Knien in einer Kirche. Er geht einfach mitten in der Wüste seiner mühevollen Arbeit als Ziegenhirte nach. Vorher hatte er einen Sklavenaufseher in Ägypten erschlagen, der einen Landsmann misshandelt hatte. Dann war er geflohen und ist jetzt praktisch vogelfrei, ein Migrant. Und als Migrant muss man dankbar sein, eine Arbeit, eine Familie, einen Unterschlupf gefunden zu haben. Und demzufolge war Mose wohl auch vorsichtig genug, diesem Auftrag nachzukommen, erneut nach Ägypten zu gehen, sogar zum Pharao selbst, um die Freilassung seiner versklavten Landsleute zu erwirken. Warum denn gerade er? Ein Totschläger. Einer, der größte Schuld auf sich geladen hat. Mose fallen sofort Einwände gegen diesen Auftrag ein. Er habe eine schwere Zunge, gibt er zu bedenken. Was vielleicht heißt, vor mehr als drei Leuten fange ich immer an zu stottern. Ja, und werden ihm die Israeliten überhaupt glauben und ihm folgen? Da könnte ja jeder kommen. Was soll er ihnen denn sagen, welcher Gott ihn schickt? Doch da ist ja noch das Zeichen. Moses sieht einen Dornbusch brennen, der trotz seines Feuers nicht verbrennt. Das erregt seine Aufmerksamkeit. Das ist doch mal wirklich interessant. Ein Brennen ohne zu verbrennen, ohne auszuzehren, ohne Burnout zu erleiden oder anders zugrunde zu gehen. Ja, Schuld zu haben, die ihm buchstäblich wie Feuer unter den Nägeln brennt, aber an der er nicht zugrunde gehen soll. Da auf einmal will jemand etwas von ihm. Jemand spricht mit ihm. Ja, dieser jemand weiß alles von ihm. Und trotzdem fängt er mit dem Totschläger eine große Geschichte an. Wahnsinn. Das kann nur Gott sein, begreift Mose und verhüllt vor Ehrfurcht sein Haupt. Aber Mose muss wissen, welcher Gott ihm da eigentlich einen Auftrag gibt. Und da tröstet ihn schon die Stimme. Worte werden geraunt. Mose versteht so viel wie, ich bin da, ich bin mit dir. Das ist natürlich schon mal eine wichtige Zusage, aber dann wird die Zusage immer seltsamer. Der Ich bin da und der Ich werde sein, der ich sein werde, schickt dich. Mein Gott, das ist ja eher ein Rätselwort als eine klare Ansage. Und noch heute stolpert man darüber, wie denn nun die vier hebräischen Konsonanten J, H, W, H, die für den Gottesnamen stehen, auszusprechen sind und was sie bedeuten. Juden haben den Namen gar nicht erst ausgesprochen aus Ehrfurcht. Später haben Bibelgelehrte die Vokale E, U, A aus Punkt und Strichzeichen darunter gesetzt und Jehova draus gemacht. Seit dem 18. Jahrhundert etwa lesen die Gelehrten aber Yahweh oder Yahweh. Und in der Lutherbibel werden die vier Konsonanten des Gottesnamens mit Herr großgeschrieben wiedergegeben. Und in unserem Predigtext werden sie zum Glück gedeutet. Denn man hat keinen gebräuchlichen Namen vor sich wie Jakob oder Levi oder David, sondern ähnlich wie die Indianer schneller Pfeil oder starker Bär heißen, wird die grundlegende Eigenschaft Gottes beschrieben. Ich bin der, der ich bin. So sollst du den Israeliten sagen, der Ich bin da, hat mich zu euch geschickt. Der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, wird noch angefügt. Und in der Lutherbibel heißt es in einer kleinen gedruckten Anmerkung, der Gottesname Yahweh wird von dem hebräischen Zeitwort für Sein her gedeutet. Also ich bin, du bist, er sie es ist, ich werde sein. Also frei übersetzt, der Ich bin da und der Ich werde sein, der ich sein werde. Schick dich, Mose. Na gut, da scheint ja jetzt alles klar zu sein. Das Feuerwunder der Wüste tut seine Wirkung und Mose macht sich auf den weiten Weg. Aber die Frage von vorhin, die sich Mose vielleicht angesichts des Feuers stellte, ist trotzdem erlaubt. Gibt es Gott? Zugegeben, ich bin da auch immer etwas hilflos, weil ich natürlich gerne Ja sagen will und überzeugt Ja sagen will. Aber ich weiß, dass diese Antwort sozusagen in die Irre führt. Manchmal, wenn mich jemand nach Gott gefragt hat, habe ich gesagt, es gibt ihn nicht, wie es Tisch, Stuhl oder ein Auto gibt. Und Gott ist auch kein höheres Wesen, dann gehörte er ja trotzdem zum innerweltlichen Bereich, zum Diesseits. Er gehört auch nicht einfach so zum Jenseits. Überhaupt kommen wir hier mit räumlichen Zuordnungen unten, oben, Diesseits, Jenseits nicht recht weiter. Als Schöpfer und Erhalter der Welt ist Gott der, den wir nicht greifen und nicht fassen und damit nicht beherrschen können. Gott ist anders, als wir denken, haben wir in unserer Jugendzeit gesungen. Er ist uns voraus, ist uns entzogen und zugleich ist er uns ganz nah. Jüdische Gottsucher, die Chassidim, erzählen sich, dass einmal ein Zweifler zu einem Chassid, einem frommen Juden, kommt und zu ihm sagt, ich gebe dir 5 Taler, wenn du mir zeigst, wo Gott ist. Und der Chassid antwortet ihm, und ich gebe dir 500 Taler, wenn du mir zeigst, wo Gott nicht ist. Gott ist allumfassend. Er ist in den Naturgesetzen wie in den sozialen Gesetzen. Er ist in den Geboten und in allem Leben auf dieser Erde, in einer Umarmung, in einem Kuss, in einem freundlichen Gespräch mit dem Nachbarn auf der Sommerterrasse. Nichts, was ist, ist ohne Gott. In Gott leben, weben und sind wir, ruft Paulus den Philosophen in Athen zu. Er ist die alles bestimmende Wirklichkeit. Natürlich haben sich die Menschen früher Gott sehr menschlich vorgestellt, wie die alten Griechen und die Römer auch. Aber spätestens in Israel wurde erkannt, dass der wahre Gott größer, erhabener, fremder und eben ganz anders sein muss als eine Person. Von Bildern und Skulpturen nicht annähernd dargestellt werden kann. Da denken wir an die Kritik am goldenen Kalb und du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Auf dem Weg dahin zu einem Verständnis von Gott, dessen Wege und Gedanken höher sind als eure Wege und eure Gedanken, der also nicht menschlich zu vergleichen und darzustellen ist. Auf dem Weg dahin, dafür ist der Bericht vom brennenden Dornbusch ein ganz wichtiger Schritt im Glauben des Gottesvolkes. Genauso wichtig ist es, wenn die Bibel von Gott als Geist redet. Da ist natürlich kein Gespenst gemeint. Vielmehr Gottes belebendes, veränderndes Fluidum, seine unsichtbare, kraftvolle Gegenwart, die an ihren Auswirkungen erkannt wird. Alle diese Gottesbilder, so hat uns Israel gelehrt, sind immer nur Bilder, weil wir anders von Gott nicht reden können. Aber jeder für sich. Ich für meine Anbetung, für mein Anwesendsein vor Gott in der Stille, wo ich nichts denken und nichts argumentieren muss, da sind sie mir ganz wichtig. Vater, Hirte, Quelle, Licht, er ist der Grund von allem. Das ist mein Lebensgrund, bekennen wir eindrücklich im Chorlied. Ja, auch unser Ich Bin-Lied ist darin sehr, sehr eindrücklich und einladend, diesem Ich Bin zu vertrauen. Und ich bitte euch einfach mal, das Blatt in die Hand zu nehmen. Schauen wir uns die vier Strophen an und machen wir uns einfach mal die Bilder für Gott bewusst, die aus dem Ich Bin kommen. Ich bin Raum für dich, fester Grund in der ersten Strophe. Ich bin Atem für dich und Weite, göttliche Vollmacht im Heute. Ich bin Hirte, ich gehe voran, biete dir meinen Mantel an. Ich bin Klarheit und Licht, was ich verheiße, werde ich tun. Denn meine Sehnsucht ist weit zu dir ausgespannt und mein Ja wird dir Heimat und fruchtbares Land, spricht Gott der Herr. Und ich bitte jetzt einfach mal so fast spontan a cappella den Ruf Gottes mal hinten dran zu hängen, wenn ihr mögt und wenn es euch wieder einfällt oder die, die es noch nie gesungen haben, kommen vielleicht auch schnell dahinter. Komm heraus, komm ins Leben, tritt ans Licht, ich bin da. Lass den Stein und die Fesseln zurück. Komm heraus, komm ins Leben, tritt ins Licht, ich bin da. Sieh, mein Antlitz ist der Weg der Freiheit. Nochmal bitte, komm heraus. Na, wir müssen tief singen. Komm heraus, komm heraus, komm ins Leben, tritt ans Licht, ich bin da. Lass den Stein und die Fesseln zurück. Komm heraus, komm ins Leben, tritt ans Licht, ich bin da. Sieh, mein Antlitz ist der Weg der Freiheit. Ob Mose am brennenden Dornbusch schon solche Gedanken hatte. Wir wissen es nicht. Eines aber wird ihm wohl klar, und wir erkennen es heute auch. Dieser seltsame Name, ich bin, ich werde sein, ist Programm für diesen Gott. Dieser Gott trägt das Muster zu Weite, Freiheit und Erneuerung schon in sich. Es ist ihm eingewebt oder eingerührt wie Sahne im Kaffee. Dieser Gott wird von jedem von uns immer wieder anders, immer wieder neu erfahren werden. Nur ganz selten braucht er dafür einen brennenden Dornbusch. Aber er braucht Menschen, die brennen, die ein tiefes Misstrauen in sich tragen gegenüber markigen Worten und schwarzen Zahlen und rechten Winkeln, die sich aber herzlich mitfreuen, wo in der Welt Momente der Liebe, der Verständigung, der Ehrlichkeit zum Durchbruch kommen. Ich jedenfalls kriege regelmäßig feuchte Augen, wenn ich im Fernsehen sehe, wie sich die Welt bei Olympia friedlich trifft zu spielen. Ich kann mich mitfreuen, wenn in der Weltpolitik plötzlich etwas sich ändert, sich Lösungen auftun, die niemand so recht erwartet hat, aber die alle nach vorn weisen, die Leid beenden. Wir denken an den Fall der Mauer 1989 oder an das Ende der Apartheid in Südafrika 1994 oder auch die Auflösung der verbrecherischen Strukturen der Colonia Dignidad in Chile 2005. Und gestern habe ich ganz nebenbei gehört, in Bochum, da haben sich Moslems einladen lassen in eine Synagoge. Und Juden haben sich einladen lassen, in eine Moschee zu gehen. Da ist für mich Gott zu erfahren. Und er braucht Menschen, die einander helfen. in kleinen oder großen Notfällen. Wo das geschieht, ist der Ich Bin für mich mit Händen zu greifen. Jesus weist auf diese Möglichkeit hin im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die Priester, die da eifrig zum Tempeldienst eilen und den Verletzten liegen lassen, verfehlen aus der Sicht Jesu geradezu Gott. Also im helfenden Tun ist Gott erfahrbar. Und er braucht Menschen, die unter begangener Schuld leiden und Gott in der Gewissheit der Vergebung von Schuld erfahren. Mose brannte seine Schuld wie Feuer unter den Fingernägeln, sagten wir vorhin. So wie der Dornbusch brannte, so brannte in ihm das schlechte Gewissen. Aber der Dornbusch verbrennt nicht. Und das bedeutet, dass Mose nicht an seiner Schuld zugrunde gehen soll. Niemand. Im Gegenteil. Jahwe beauftragt ihn, sein Volk aus Ägypten herauszuführen und damit eine Heilsgeschichte sondergleichen zu beginnen, die noch heute wirkt, die auch uns hier im finsteren Miriquidi erreicht hat, die uns Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, zuruft: Komm heraus, komm ins Leben, tritt ans Licht, ich bin da, lass den Stein und die Fesseln zurück, komm heraus, komm ins Leben, tritt ans Licht, ich bin da, sieh, mein Antlitz ist der Weg der Freiheit. Amen.